Wort heute für die Verkündigung, aber für den ganzen Gottesdienst. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass ich das noch nie so nötig hatte wie heute, aber das stimmt nicht, ich habe es immer nötig. Ja. Denn wir hängen ganz an Gott und sind ganz von ihm abhängig, was das Reden angeht und auch was das Hören angeht. Ja, lass uns einmal den Text lesen, den heutigen Predigtext aus der Apostelgeschichte 5. Das ist der Vers 17 bis 32. Ich werde aber nur bis 25 lesen, denn weiter komme ich nicht. Es erhob sich aber der Hohepriester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Sie waren voll Eifersucht und legten ihre Hände an die Apostel und brachten sie in öffentlichen Gewahrsam. Aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses und führte sie hinaus und sprach: Geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Als sie das hörten, gingen sie frühmorgens in den Tempel und lehrten. Es kam aber der hohe Priester und sein Anhang, und sie riefen den Hohen Rat und alle Ältesten der Kinder Israel zusammen und sandten in das Gefängnis, um sie herbringen zu lassen. Als aber die Diener hinkamen, fanden sie jene nicht im Gefängnis. Da kehrten sie zurück, meldeten es und sprachen: Das Gefängnis fanden wir zwar mit aller Sorgfalt verschlossen und die Wächter außen vor den Türen stehen, als wir aber öffneten, fanden wir niemand darin. Als aber der Hohepriester und der Tempelhauptmann und die obersten Priester diese Worte hörten, gerieten sie ihretwegen in Verlegenheit, was daraus werden sollte. Da kam jemand und meldete ihnen und sprach: Siehe, die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht habt, stehen im Tempel und lehren das Volk. Amen. Wieder mal sind die Apostel in das Gefängnis gebracht, zum zweiten Mal. Wieder mal passiert ein Wunder, ein Engel kommt und öffnet die Gefängnistüren. Wieder dürfen wir das miterleben. Wirklich? Wieder dürfen wir es lesen. Es scheint so, als ob die damalige Zeit in unsere heutige Zeit hinein reflektiert, aber das ist nicht nur ein Reflektieren. Die damalige Zeit ist auch heute. Sie ist heute so wahr, wie das damals auch wahr war. Und dabei dürfen wir nicht einfach nur unsere enge Perspektive anlegen, jetzt zum Beispiel nur auf bestimmte Gemeinden schauen oder nur auf Deutschland schauen oder nur auf Mitteleuropa schauen. Wir müssen das weltweit sehen. Liebe Freunde, weltweit läuft Apostelgeschichte. Weltweit in verschiedensten Ländern unter verschiedensten Bedingungen passiert Apostelgeschichte. Diese Befreiung, die hier verkündigt wird. Wir werden das nachher noch an einem Beispiel sehen. Diesen Predigtext habe ich in drei Punkte eingeteilt. Gott befreit Gefangene. Gott schenkt Leben. Und Gott entmachtet seine Feinde. Gott befreit Gefangene ist etwas fett gedruckt, weil das der Schwerpunkt ist. Aber das andere ist genauso schön und genauso wichtig. Gott schenkt Leben, Gott entmachtet Feinde. Nun zuerst mal, Gott befreit Gefangene. Da fragt man sich jetzt, wer ist denn der Gefangene, wer sind hier die Gefangenen? Wenn ihr alle aufmerksam zugehört habt und den Text gelesen habt, dann wisst ihr, es sind die Apostel, die hier wieder mal gefangen wurden. Aber die Apostel sind nur von ein paar Gefängnismauern umgeben. Das ist alles. Naja, vielleicht auch waren Ketten an ihren Füßen, das steht ja jetzt nicht. Aber sie waren tatsächlich die Gefangenen. Ich habe mich aber gefragt, wer ist denn der wirklich Gefangene hier? Wer sind die wirklich Gefangenen in diesem Kapitel? Und in dieser Situation, es sind nämlich die folgenden. Es sind die geistlichen Machthaber, so will ich sie mal nennen. Sie waren wieder alle beisammen, die Pharisäer, die Sadduzäer, der Hohe Rat und wer dazu gehörte, der Hohepriester und so weiter und so fort. Alles, was geistliches Amt und Würden hat. Und sie waren die eigentlich Gefangenen, obwohl sie ja äußerlich frei waren. Und das liest man hier in diesem Text. Sie waren voll Eifersucht. Vers 17. Sie waren voll Eifersucht, Neid und Eitelkeit. Und dann haben wir das schon gehört in Apostelgeschichte 4. Sie waren aufgebracht, dass sie das Volk lehrten. Dass die Apostel das Volk lehrten, darüber waren sie wütend. Warum waren sie wütend? Weil aus ihrer Sicht die Apostel sich da etwas anmaßten. Sie maßten sich an, lehren zu dürfen. Das steht doch uns zu, den hohen Geistlichen, dieser Lehrbefugnis, die steht doch uns zu. In den Augen der geistlichen Obrigkeit nahmen die Apostel sich da etwas heraus. Die geistliche Obrigkeit fühlte sich verletzt in ihrem Stolz, in ihrem Ansehen, in ihrem Prestige. Und dann heißt es da weiter, und in Jesus die Auferstehung von den Toten verkündigten. Das ärgerte besonders die Sadduzäer. Denn die glaubten nämlich nicht an die Auferstehung Jesu. Sie glaubten nicht an das ewige Leben. Sie glaubten auch nicht an Engel. Sie glaubten auch nicht an die geistliche Kraft aus dem Himmel. Das musste sie aufbringen. Zumal sie auch das Lehrmonopol hatten, wie die anderen Lehrenden auch. Die geistlichen Machthaber, sie waren hier die wirklich Getriebenen von ihrer eigenen Eifersucht, ihrem eigenen Neid, ihrer Eitelkeit, ihrer Machtsucht, ihrer Prestigesucht, ihrer Ruhmsucht und dem, was sie Monopol nannten oder was sie dafür hielten. Wie sieht es mit uns aus? Wie ist das bei uns? Eifersucht, Neid, Eitelkeit, Machtbegierde, Begierde nach Anerkennung, nach Ruhm, etwas sein zu wollen, ist doch alles im Herzen des natürlichen Menschen, ja? Ist alles das, was unsere Herzen kaputt macht, was sie durchwurzelt, was sie durchdringt, was sie zerstört, das ist doch alles auch da. Was passiert, wenn einer deine Kompetenz in Frage stellt? Ich gehe mal davon aus, du hast welche. Ja, ganz sicher, Gott hat dir welche gegeben. Natürlich oder geistlich, was auch immer. Was passiert, wenn das jemand in Frage stellt? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn jemand dich nicht beachtet und andere mehr beachtet als dich, weil sie denken, der kann mehr? Der ist wertvoller für uns. Den beachten wir mehr? Wie fühlst du dich, wenn du weniger beachtet wirst? Wie fühlst du dich, wenn ein anderer dir vorgezogen wird? Ich weiß, wie ich mich fühle. Ich bin verletzt. Mein Stolz ist verletzt. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt, als ich nicht befördert wurde, obwohl ich mich beworben hatte und eine Kollegin mir vorgezogen wurde. Liebe Gemeinde, ich darf das bekennen, ich konnte ihr nicht in die Augen treten, nicht unter die Augen treten. Ich konnte ihr nicht begegnen. Obwohl sie eine ganz liebe, tolle Kollegin und Lehrerin ist. Ich konnte ihr nicht begegnen. Dann hat Gott das arrangiert. Er hat ein Treffen arrangiert zwischen uns. Plötzlich standen wir uns gegenüber. Und ich wusste nicht weshalb, irgendwie war es passiert, dass wir uns gegenüberstanden. Ich hatte wohl nicht aufgepasst und konnte ihr nicht mehr ausweichen. Da stand ich nun und wusste nicht, was ich sagen sollte. Und plötzlich kam es aus meinem Mund, ich freue mich von Herzen für dich, dass du befördert worden bist und du hast es verdient und ich gönne es dir. Und ich dachte in dem Moment, boah, was für eine Heuchelei. Und dann merkte ich plötzlich, es war nicht so. Es war nicht so. Ich wünschte es mir, ich hatte es tatsächlich im Herzen. Und dann hat sie mich umarmt und hat gesagt, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, es tut mir so leid, Werner, für dich. Und sie hat es so gemeint. Das war nicht einfach nur eine Floskel. Das war eine wunderbare Befreiung. In dem Moment, wo ich anfing zu sprechen und ich dachte, was für eine Heuchelei kommt jetzt wieder aus deinem Mund, war es doch auf einmal echt, weil Gottes Gnade dabei war. Gottes Gnade war dabei. Ja, der Nächste, der befördert wurde, war ich dann. Und dann war das auch geklärt. Ja, es ist schlimm, liebe Freunde, das ist menschlich, dass wir in solche Situationen kommen. Unsere inneren Begierden, unsere alte Natur, alles das, was uns umtreibt, alles das, was uns kaputt macht, das zieht uns in diesen Sog hinein, in diesen Wirbel, in diese Wellen. Und da kommst du nicht raus, da kannst du machen, was du willst. Du hast nicht genügend Kraft, dich daraus zu befreien. Das kannst du nicht. Wenn du da drin bist, dann bedeutet das Tod. Genau das verkündigt uns die Bibel. Wenn du da reinkommst, bist du verloren. Du brauchst Rettung. Den Sog der inneren Leidenschaften und Begierden, der Bösartigen, von Gott Trennenden. Du bist absolut hilflos. Das ist noch so ein schönes Bild. Geh da mal drin schwimmen. Das überlebst du nicht. Das Wildwasser, der Strudel bringt den Tod. Genauso wie unsere inneren Eigenschaften, die uns gefangen halten wollen und die uns treiben. Aber es gibt eine frohe Botschaft und das habe ich ja eben in diesem persönlichen Beispiel schon erläutert. Ich möchte es nochmal unterstreichen. Gott befreit aus der Gefangenschaft. Jesus befreit aus der Gefangenschaft. Hier zunächst einmal ganz konkret und physisch. In unserem Text steht es, aber ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses. Wir dürfen sicher sein, dass dies Wort nicht nur einfach konkret und örtlich gilt, sondern auch zu uns spricht, zu unseren Herzen spricht. Ein Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses. Das ist ein toller Vers. Denn hier wird deutlich, dass Gott die Türen öffnen muss, dass da himmlische Gewalt kommen muss, dass da göttliche Gewalt kommen muss, dass das nicht reicht, wenn da ein Mensch kommt. Da muss ein Engel kommen. Und dieser Engel, bei mir steht ein Engel des Herrn, in manchen Übersetzungen steht der Engel des Herrn, aber das will ich jetzt nicht vertiefen. Für den ist das kein Problem. Schlösser sind kein Problem, Mauern sind kein Problem. Dicke Mauern sind kein Problem, Wächter, die bewaffnet sind, sind kein Problem, Ketten sind kein Problem. Der kommt einfach rein, der macht einfach die Türen auf und sagt, hey, geh raus. Der Engel des Herrn öffnete in der Nacht die Türen des Gefängnisses. Kein Problem, wenn es von Gott kommt, wenn es vom Heiligen Geist kommt, wenn es von Jesus kommt, dann ist es kein Problem. Die Gefangenschaft ist nicht nur äußerlich. Das war ja jetzt erstmal, Apostel werden aus den Gefängnismauern entlassen durch den Engel. Also die Wächter haben es nicht gemerkt. Die Befreiung geht tiefer. Die Botschaft geht tiefer. Wir haben es in der Lesung gehört. Da steht im Jesaja 61, er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Jesus ist es, der genau das sagt in Lukas 4. Er lässt sich die Schriftrolle geben und liest genau diesen Vers. Und was macht er? Er bezieht ihn auf sich. Heute ist vor euren Ohren dies in Erfüllung gegangen. Es ist Jesus, der befreit. Jesus kann den inneren Menschen aus den Ketten lösen. Jesus kann die Mauern einreißen. Jesus kann deine Mauern einreißen. Jesus kann deine Fesseln zertrennen und zerstören und zerteilen, was auch immer. Jesus kommt in die Gefängnistür und öffnet sie und sagt, du darfst raus. Er ist es, der erlöst. Er ist es, der hier die Gefangenen befreit und den Kerker öffnet. Und da müssen wir in sein Boot. Da müssen wir unbedingt in sein Boot. Denn wir wissen, dass in diesem Leben alle diese Dinge, die ich eben erwähnt habe, Eifersucht, Neid, Eitelkeit, Machtbegierde, verletzter Stolz, alles, was uns in diesen Strudel hineinreißt, wenn das einmal anfängt, das hört nicht mehr auf. Deshalb ist das ein schönes Bild, finde ich. Jesus schippert uns dadurch. Er trägt uns dadurch. Er führt uns dadurch. Aber wir müssen in sein Boot. Sein Boot ist deine Gnade. Sein Boot ist sein Geschenk. Sein Boot ist, ja, es kommt vom Himmel. Er führt uns dadurch. Er schifft uns dadurch. Hier, das Bild ist auch ganz schön. Ich habe gedacht, der Mann sieht so aus wie Jesus in den Filmen. Fast, ne? Das ist ein schönes Bild für Gemeinde. Wir sind die Kinder Gottes und wir müssen unbedingt in seinem Boot sitzen, in diesen Strudeln, sonst haben wir keine Chance. Es gibt keine Chance, wenn du in diesen Strudel hineingerätst, du bist verloren. Du kannst alle Viere und alles, was du hast, von dir strecken. Du kannst deine besten Schwimmbemühungen bemühen. Es wird dir nichts nützen. Wir müssen in dieses Boot von Jesus vertrauen, ihm vertrauen, an ihn hängen, bei ihm sitzen, ihm nahe sein. Das ist die Botschaft. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Seine Gnade ergreifen und in dieses Boot steigen. Anders hast du keine Chance. Das ist ein schönes Bild für die Gemeinde, finde ich. Und er führt dich nicht nur durch diese Strudel hindurch, sondern wenn ihr wisst und ein bisschen Geografiekenntnisse habt ihr alle, dann wisst ihr, dass irgend so ein Strom mal in seinen Mittellauf kommt und in dann seinen Oberlauf und der Fluss dann letztendlich in das Meer fließt. Und das öffnet sich ganz weit. Ich weiß, das Meer kann auch tosend sein, aber es kann auch ein Ozean des Friedens sein. Und das soll es sein und das wird es sein. So hat Gott uns das verheißen. Er schippert uns dadurch bis zum Ozean des Friedens. Ich möchte euch das nochmal zusammenfassen in einer sogenannten Trilogie der Rettung. Schön, wie der Psalmist David hier in dem Falle das ausdrückt. Ich bin versunken in tiefem Schlamm und habe keinen Stand. Genau wie einer in dem Strudel, genau wie einer in dem Wasser. Ich bin in tiefes Wasser geraten und die Flut überströmt mich. Ja, wenn wir in den Strudel unserer Begierden und Triebe gelangen, ist das ein Zeichen für Tod. Ist das ein Zeichen für die Macht des Todes. Wir sind eigentlich verloren. Lebensgefahr, besser gesagt Todesgefahr. Wir sind eigentlich schon gestorben, geistlich gesehen. Dann kommt das Zweite. Psalm 69 wieder. Lass mich Rettung finden aus den Wassertiefen, dass mich die Wasserflut nicht überströmt und mich die Tiefe nicht verschlingt. Erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Du musst zum Herrn schreien in dieser Situation. Du merkst, ich bin in Lebensgefahr. Ich bin in den Strudel geraten und ich gerate immer wieder da rein. Und ich gerate Tag für Tag da rein. Und du musst ins Gebet, du darfst zu ihm schreien. Du darfst ins Gebet, lass es mich so ausdrücken, nicht du musst. Du darfst, du kannst, er bietet dir die Gnade an. Das ist Gnade, erhöre mich, Herr, denn deine Gnade ist freundlich. Das ist interessant. Gnade bedeutet, ich kann mich aus dem Strudel nicht selbst befreien. Und noch etwas mehr. Gnade bedeutet auch, ich habe es noch nicht mal verdient. Ich habe es verdient, da unterzugehen. Ich habe es verdient, da in dem Strudel zu sterben. Aber Christus ist für mich gestorben. Und deshalb holt er mich raus aus diesem Strudel. Gnade. Da kann man sich nach ausstrecken, wenn man zu Christus schreit. Auch uns, wir als Christen, jeden Tag neu. Wenn ihr merkt, ich komme in den Strudel rein, schreit zu Gott. Ich merke es, jeden Tag komme ich in den Strudel. Jeden Tag. Was für eine Gelegenheit, was für eine Gnade, was für eine Chance, dass wir zu Gott schreien können. Die Trilogie heißt 3, ne? Da steht erst 2. 3, das hatten wir eben schon, Gnade. Jetzt aber wird sie Wirklichkeit. Er streckte seine Hand aus, auch im Psalm von David, er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich, er zog mich aus großen Wassern. Psalm 18 steht jetzt nicht da, wo es steht, Psalm 18, Vers 17. Ich lese es nochmal. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, von oben, aus dem Himmel. Gott streckte seine Höhe aus, seine Hand aus. Er griff mich und zog mich aus den großen Wassern. Das ist meine einzige Hilfe, das ist meine einzige Hoffnung. Die Hilfe kommt von oben. Wie wäre das, wenn ich in diesem Strudel stecke? Wie wäre das, wenn da der Hubschrauber käme? Ich muss meine Hände ausstrecken nach oben. Zu Christus. Ich muss meine Hände in die Höhe recken. Wir singen nachher ein schönes Lied. In Christ alone my hope is found. In Christus allein ist meine Hoffnung. In Christus allein ist meine Rettung. In Christus allein ist diese Rettung aus dem Sog, der mich versucht, wegzureißen in die Finsternis. Und das passiert jeden Tag. Die Trilogie der Rettung. Lebensgefahr, Schreien und Gebet zu Gott, Gnade und Rettung. Nun, hier in diesem Text geht es noch um eine andere Befreiung. Da möchte ich jetzt mal drauf zurückkommen. Es ist noch eine andere Befreiung. Nämlich die Befreiung zur Verkündigung. Das so bewusst formuliert, weil wir zur Verkündigung des Wortes Gottes Befreiung brauchen. Wir müssen frei werden, damit wir echt und in Wahrheit und im Geist Menschen begegnen auf die richtige Art und Weise und die richtigen Worte finden und uns richtig verhalten ihnen gegenüber in Liebe und Demut und mit Salz und Anmut. Das kann ich nicht, liebe Freunde. Ich kann das nicht. Selten. Ich brauche Befreiung zur Verkündigung. Ich brauche Gottes Kraft und Gottes Hilfe zur Verkündigung. Deshalb sagt er auch hier in dem, geht hin. Er hat sie befreit, der Engel kam, hat das Gefängnis geöffnet und hat gesagt, geht hin, tretet auf und redet im Tempel zum Volke alle Worte dieses Lebens. Ich befreie euch, ich mache die Türen des Gefängnisses auf. Du brauchst nicht mehr Angst zu haben. Du bist frei, geh hin, verkündige das Evangelium, ich mach's schon. Vertrau auf mich, ich mach's schon. Geh doch hin. Nein, ich kann nicht, kann nicht. Doch, vertrau auf mich. Geh doch hin. Die Apostel waren schon befreit. Der Heilige Geist war auf sie gekommen. Ich zitiere einen Vers, den wir in Apostelgeschichte 4 gelesen haben. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Wer spricht so? Wir können es ja nicht lassen. Wir können gar nicht anders. Wir müssen, weil sie getrieben sind von der Liebe Christi. Weil die Liebe Christi sie dringt, wie Paulus es formuliert. Weil der Heilige Geist sie dringt. Er gibt ihnen diesen Drive und diese Dynamik, ich kann es ja nicht lassen, ich muss, ich will. Gott treibt mich, die Liebe Christi treibt mich. Diese Befreiung, die wünsche ich mir. Besonders für nächste Woche auch, nicht nur, aber erstmal auch für nächste Woche, wenn wir auf dem Theaterplatz unterwegs sind, am Bibelbus stehen. Liebe Freunde, betet für diese Befreiung. Ohne das gewinnt ihr keinen Menschen. Kein einziger. Ich erzähle euch eine Geschichte, wie Gott zur Verkündigung befreit. Und ich hatte am Anfang gesagt, Apostelgeschichte geschieht auch heute. Ich beziehe mich auf die Jahre, genau weiß ich nicht, 80er, 90er Jahre etwa. Da war eine Muslimin mit Namen Aisha. Bekannter Name, Aisha. Sie war zum Glauben gekommen, nachdem ihr Mann an Krebs gestorben war und auch auf dem Sterbebett zu Jesus fand. Durch das Zeugnis von Christen. Das ist eine lange Geschichte, muss ich jetzt nicht erzählen. Aber als Ergebnis dessen, dass ihr Mann zum Glauben fand auf dem Sterbebett, wurde auch diese Aisha Christin im muslimischen Umfeld. Und sie wurde eine feurige Verkünderin des Evangeliums. Es ist klar, dass das irgendwann Probleme bringt. Und da man in diesem Land, von dem ich hier spreche, Frauen nicht ins Gefängnis steckte, hat man sie zum Polizeirevier gebracht und da in den Keller gesteckt, wo die Ratten und das Ungeziefer herumliefen. Das war furchtbar, in eine nasse Zelle. Hat man sie in den Keller des Polizeireviers gesteckt. Und eines Tages war sie so verzweifelt, dass sie ihre Verzweiflung zu Gott herausschreien wollte. Ist angebracht, ja? Wir dürfen unsere Verzweiflung zu Gott hinausschreien. Das ist sogar wichtig. Sie wollte genau das tun, ihre Verzweiflung zu Gott hinausschreien. Und dann passiert etwas Wunderbares. Aus ihrem Mund kommt keine Klage, sondern ein Lied. Sie wollte etwas sagen. Und es kam ein Lied des Lobes an Jesus Christus aus ihrem Mund. Da ging die Kellertür auf. Diesmal war es nicht ein Engel. Es war der Polizeichef. Der sagte, Sie dürfen nach Hause. Ich kann doch jetzt nicht nach Hause gehen. Es ist Mitternacht. Eine Frau nachts allein unterwegs in unserem Viertel. Ich bringe sie nach Hause, sagt der Polizeichef, unter einer Bedingung. Der Frau schwante Schlimmes, denn sie hatte gedacht, das ist ein unmoralisches Angebot. Dann sagte der Polizeichef, nein, ich bringe sie nach Hause unter der Bedingung, dass sie in 3 Tagen in mein Haus kommen, zu meiner Familie, und dieses Lied singen und uns erklären, warum sie keine Angst haben. Und dieses Haus kam zum Glauben an Jesus Christus. Das ist Befreiung zur Verkündigung. Diese Frau wusste nicht, wie ihr geschah. Auf einmal kam ein Loblied aus ihrem Mund. Und auf einmal ging die Kellertür auf und der Polizeichef steht da und sagt, verkündige im Haus das Evangelium. Was für ein Wunder. Ich sagte euch, Apostelgeschichte passiert heute. Man muss nur an den richtigen Stellen sein, ja. Auch bei uns passiert es. Denn überall, wo du befreit wirst aus deinem Sog, aus deinem inneren Sog, da passiert Apostelgeschichte. Da gehen die Gefängnistüren auf. Da macht Gott sie auf. Da befreit er. Und da befreit er zu allem Möglichen. Er befreit auch zur Verkündigung. Zwei kurze Punkte noch. Gott befreit Gefangene, war der erste Punkt. Gott schenkt Leben, ist der zweite Punkt. Nur kurz diese beiden letzten Punkte. Da steht nämlich im Vers 20, geht hin, tretet auf, ich habe das schon mal gelesen, und redet im Tempel zum Volk alle Worte dieses Lebens. Gott hat für uns Worte des Lebens. Wir denken, dass die Worte, die wir hier lesen in der Bibel oder die Worte, die wir in der Verkündigung hören oder die Worte, die uns ein Mitchrist sagt, wir denken vielleicht, das sind linguistische Einheiten oder Sequenzen von Buchstaben, die irgendwelche Bedeutungen tragen. Nein, das ist es nicht nur. Wir lesen in der Schrift, das Wort Gottes ist eine Kraft. Es ist eine göttliche Kraft. Es ist eine Kraft vom Himmel. Es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Da steckt Gottes Geist drin in seinem Wort. Seine Kraft steckt da drin. Dieses Wort, wie kann ich das demonstrieren, dass dieses Wort Kraft hat? Es gibt nichts Besseres, als zurückzugehen an den Anfang der Bibel und zu hören, Gott sprach. Worte. Er sprach und dann entstand das ganze Universum. Alles Leben entstand, nur weil er gesprochen hat. Nur weil er gesprochen hat. Und das ist heute nicht anders. Das Wort Gottes ist ja Jesus. Wir sehen das gleich noch. Erstmal, das ist ein Vers, den ihr kennt. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das eigentlich nur nochmal als Verdeutlichung von dem, was wir schon gehört haben. Ja, befreit, wenn du in dem Strudel bist, wenn du in dem Wildwasser bist, du gehst unter, du bist verloren, du bist tot. Du bist dem Tod geweiht, aber Jesus, sein Wort, rettet. Du kannst vom Tod zum Leben hindurchdringen. Das ist das einzige Wort, was rettet. Es gibt kein anderes Wort, das Menschen gegeben ist, unter dem sie und durch das sie diese Rettung erfahren. Vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich meinte. Gott hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Dieser trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Gott hat am Anfang der Schöpfung gesprochen und alles ward. Und Gott hat noch einmal gesprochen, so sagt hier Hebräer, und zwar durch den Sohn. Und Hans-Walter Buskis hat uns das erklärt, Weihnachten, glaube ich, war es, dass wenn wir diesen Jesus aufnehmen, dieses Wort in uns aufnehmen, dann ist das Wort Gottes in unseren Herzen. Und was macht es da? Nichts anderes prinzipiell als das, was am Anfang der Welt auch gemacht hat. Es schafft eine neue Schöpfung. Es schenkt Befreiung. Deshalb sagt Paulus auch, weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein ist irgendetwas, sondern eine neue Schöpfung. Und das bewirkt das Wort in uns. Sie ist nur in Christus, diese neue Schöpfung. Sie ist nur zu erfahren in dem Boot. Sie ist nur zu erfahren, wenn ich an Jesus hänge. Sie ist zu erfahren in dem ganzen Strudel dieses Lebens, in meinem ganzen Versagen, in meiner ganzen Sünde. Sie ist zu erfahren, hier und heute und jetzt und nicht erst viel, viel später. Aber ich brauche Christus. Ich muss in sein Boot. In ihm allein ist es zu erfahren. Diese neue Schöpfung. Gott spricht Worte des Lebens. Und ohne diese Worte, wenn diese Worte nicht bei uns sind und nicht in uns sind, sind wir tot. Das sind die einzigen Worte, die Leben bringen. Es gibt keine anderen Worte, die wirkliches, wahres, ewiges Leben bringen. Deshalb brauchen wir diese Worte unbedingt in unserem Herzen. Sprich, wir brauchen Jesus, denn er ist das Wort. Gott schenkt Leben durch sein Wort. Redet zum Volke alle Worte dieses Lebens. Gott entmachtet Feinde. Auch das sehen wir hier. Wie führt Gott seine Feinde hier vor? Kurz zusammengefasst. Das ist menschliche Gewalt, menschliche Handhabung, menschliche Macht. Das Gefängnis ist sorgfältig verschlossen, verriegelt, verrammelt. Da kommt niemand rein und niemand raus. Zweitens, die Wächter stehen vor den Türen und bewachen dieses fest verschlossene, sorgfältig verschlossene Gefängnis auch noch. Doppelte Absicherung. Und drittens, da war dann auch noch, ja, sagen wir mal, eine geistliche Verordnung von der geistlichen Obrigkeit. Die geistlichen Machthaber haben den Aposteln verboten, im Namen Jesu zu lehren. Also wir verbieten nicht nur, hört bloß auf, im Namen Jesu zu reden, sondern wir stecken sie auch gleich ins Gefängnis mit dicken Mauern und stellen noch Wächter davor. Menschliche, staatliche, gesellschaftliche Macht und Handhabe gegen die Apostel. Ich sag euch gerade was, Gott lacht darüber. Gott lacht darüber. Es ist ein Witz für Gott. Schauen wir uns diesen Witz mal an. Dann gehen die Diener ins Gefängnis, werden dahin gesandt, weil man gehört hatte, hey, die sind ja gar nicht da. Die Diener finden niemanden in der verschlossenen Zelle. Die Zelle war verschlossen. Die machen sie auf. Hey, da ist ja keiner mehr drin. Zweitens, wo sind sie denn, die Apostel? Oh, sie lehren im Tempel. Das wollten wir ja gerade verhindern, oder? Sie lehren im Tempel. Und dann steht da noch in unserem Wort, Vers 24, die geistlichen Machthaber sind tatsächlich in Verlegenheit gebracht. Das ist nett ausgedrückt. Sie waren entmachtet. Sie waren dem Spott preisgegeben. Psalm 2, Verse 2 bis 4. Da heißt es, die Könige der Erde, ihr kennt vielleicht diesen Vers, die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten, der im Himmel lacht und thront. Der Herr spottet über sie, Gott gibt seine Feinde der Ironie und dem Spott preis. Denn das ist es hier, absolute Situationsironie. Sie wollten die Apostel kalt stellen. Die sollten niemals im Namen Jesu reden. Und genau das Gegenteil passiert, weil der Engel weder Schlösser noch Ketten kennt, sondern macht die Türen auf und sagt, lehrt doch im Tempel. Das ist Gottes Gnade. So spricht er auch zu uns. Ich mache euch frei und ihr dürft rausgehen. Ich mache euch frei und ihr dürft mein Wort verkündigen. Aber geht mit mir. Geht mit ihm. Geht mit ihm in Frieden. Immer und speziell mal nächste Woche auch. Amen.